vergangenen Montag ist meine Frau nachmittags, ich weiß nicht, um 2 Uhr vielleicht, runtergekommen in meinem Büro und hat mich am Arm gepackt und hat gesagt, hast du mitgekriegt, dass der Köhler abgetreten ist? Ich sagte, nee, und wollte sie eigentlich eher wieder, es war mir unbequem, dass sie mich da gestört hat, und wollte sie auf die Seite schieben und habe dann erst realisiert, was sie da gesagt hat. Bundespräsident Horst Köhler ist in der vergangenen Woche ganz unvermittelt vor die Presse getreten und hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Montagabend und den Dienstag über haben die Berichterstatter, die Medien überlegt, was denn die Gründe dafür waren. Und egal wie auch die Einschätzungen im Einzelnen waren, aber wie so ein roter Faden hat sich durchgezogen, dass er das Gefühl hatte, es fehle ihm das notwendige Vertrauen in seine Person, ins Amt. Es wurde gemutmaßt, dass im Präsidialamt, unter der Mitarbeiterschaft und in der Beziehung zu ihm zu wenig Vertrauen da war. Inzwischen denken wir schon gar nicht mehr an den Namen Köhler, sondern sind sehr stark auch wieder durch unsere Medien nach vorne orientiert. Aber wir haben erlebt, dass ohne vertrauensvolle Beziehungen Leben, Arbeiten keinen Sinn macht. Auch nicht für einen Bundespräsidenten. Und auch wenn wir gedanklich jetzt schon wieder in der Zukunft sind, ich denke, wir müssen das festhalten und müssen uns überlegen, wie entsteht Vertrauen, was können wir für Vertrauen tun. Die Bibel erzählt eine wunderbare Geschichte. Ihr habt sie vorher gehört von Naomi. Naomi ist eine Israelitin, ist aus wirtschaftlichen Gründen in ein anderes Land geflüchtet, weil sie erhoffte, dort besser leben zu können mit ihrem Mann, mit 2 Söhnen. Es ging offensichtlich auch am Anfang ganz gut. Sie konnten sich etablieren. Die Söhne haben geheiratet, Orpat und Ruth. Und dann ist der Mann gestorben. Und dann ist der eine Sohn gestorben und dann ist der andere Sohn gestorben und dann hat das Leben schon einen ziemlichen Knick bekommen. Die Naomi hört, dass in der Heimat die Dinge wieder langsam besser laufen und entschließt sich, in die Heimat zurückzukehren. Sie stellt es ihren Schwiegertöchtern frei, mitzugehen oder da zu bleiben, während am Ende Orpa sich entscheidet, da zu bleiben, entscheidet sich Ruth mitzugehen und sagt dann, und das ist für mich eine wirklich der schönsten Stellen in der Bibel überhaupt, sie sagt, Naomi, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und da will ich begraben werden. Der Herr, tu mir dies und das. Nur der Tod wird mich von dir scheiden. Das ist ein wahnsinniges Wort. Das hat mich immer wieder bewegt, was da zum Ausdruck kommt. Tiefes, unglaublich tiefes Vertrauen. Heute beginne ich mit einer Predigtreihe über Werte. Diese Predigtreihe ist mir persönlich, natürlich, jede Bewertung ist anders, aber mir persönlich ist es die wichtigste Predigtreihe in den letzten 3-4 Jahren. Wir haben vor 3 Jahren ungefähr einen Prozess gehabt, wo wir auf verschiedenen Ebenen unserer Gemeinde nach den Werten gesucht haben, die für uns gelten sollen. Wir haben 4 Werte festgelegt für unsere Beziehung zu Gott, geistliche Werte. Wir haben 6 Werte gesammelt, zunächst in Gremien und dann am Ende auf einer Gemeindefreizeit, die für unser Miteinander als Gemeinde gelten sollen. Vertrauen hat den Rang 1 bekommen. Ich habe damals anders abgestimmt, aber offensichtlich haben viele das Gefühl gehabt, Vertrauen ist die Grundkategorie aller Beziehungen. Es ist eine schöne Fügung, dass ihr heute, Marianne und Hans-Jochen, eure goldene Hochzeit feiert. Nicht nur, weil das schöne Wetter ist, sondern auch, weil es ja so gut auch zu diesem Thema passt. Vertrauen, wie es entsteht, wie es erhalten bleibt, das ist das Thema. Und in dieser Geschichte von Naomi finde ich drei Naturgesetze für gesunde, für vertrauensvolle Beziehungen. Erstens, sei vertrauenswürdig. Wir hatten kürzlich in unserer AG Neue Heimat eine Besprechung und da ging es um den Architekten. Und da haben wir dann überlegt, was für einen Architekt soll man nehmen. Und da hieß es dann, also ein Nicht-Bayer, ein Reingeschmeckter, den können wir beim besten Willen nicht nehmen. Und wenn er noch so viel Kompetenz hat, weil auf einem Münchner Amt wird so ein Mensch nicht gehört. Das ist eine schräge Aussage und trotzdem war es für uns am Ende plausibel und wir haben so votiert, jawohl, wir möchten einen Münchner Architekt nehmen. Naomi war eine solche Reingeschmeckte, der man auf einem Münchner Amt wahrscheinlich überhaupt keine Chance einräumen würde. Der würde man sagen, der glauben wir heute nicht und auch in Zukunft nicht. Gib's auf. Offensichtlich war das auf den Ämtern schon vor 3000 Jahren so. Denn Naomi beschließt, nach dem Tod ihres Mannes und der beiden Söhne in ihre Heimat zurückzukehren. Und wir lesen, sie hat sich entschlossen und es heißt, Naomi zog zurück. Und dann heißt es ganz unscheinbar, und ihre Schwiegertöchter zogen mit ihr. Ist uns klar, was das heißt? Ist uns klar, was dieser kleine Zusatz bedeutet? Und ihre Schwiegertöchter zogen mit ihr. Der Volksmund sagt, Blut ist dicker als Wasser. Und hier in dieser Geschichte wird dieser Grundsatz, diese offensichtliche Lebensweisheit auf den Kopf gestellt. Orpa und Ruth trauten der Beziehung zu einer reingeschmeckten Witfrau mehr als ihren Familien. Und die Frage für uns muss doch lauten, die erste Frage, wieso? Was zeichnete diese Naomi aus im Gegenüber zu ihren beiden Schwiegertöchtern, dass die nicht gesagt haben, neues Spiel, jetzt haben wir neue Möglichkeiten, wir bleiben da, wir sind da etabliert, sondern wir gehen mit. Geld kann es nicht gewesen sein, auch nicht Ansehen, Popularität oder Besitz, sonst wäre sie ja da geblieben. Die einzige Antwort kann sein, Ruth und Orpa müssen die Schwiegermutter als vertrauenswürdig erfahren haben, so dass sie am Ende sagen, wir ziehen mit. Gott kann uns dieses und jenes tun, aber nur der Tod soll mich scheiden. Hier begegnen wir dem ersten Naturgesetz für vertrauensvolle Beziehungen. Vertrauen erwächst aus Vertrauenswürdigkeit. Israel ist ja momentan wieder ziemlich in den Schlagzeilen wegen kriegerischer Auseinandersetzungen. Es ist etwas, was viele Israel-Experten sagen, das haftet diesem Land an. Vor etwa 2500 Jahren war Israel auch sehr drangsaliert durch andere Völker. Die Babylonier hatten sie besiegt. Diese Sieger waren sehr schlau. Sie haben das Land, die haben die Leute nicht einfach umgebracht, sondern sie wollten wirklich die ganze, aber auch die ganze Wirtschaftskraft und das Potenzial dieses Landes auf Generationen für sich nützen. Und deswegen transportierten sie sogar die geistige Elite ab nach Babylonien, um sie für sich nutzbar zu machen. So kommt der junge Aristokrat Daniel an den Hof des babylonischen Königs. Dort macht er eine beispiellose Karriere. Er schafft es in die höchsten Regierungsämter. Und es heißt, und daran merken wir, dort, wo wir uns Freunde machen, machen wir uns auch Feinde. Da heißt es, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen an ihm finden konnte. Im Zentrum von Daniels Person wird Treue festgestellt. Treue meint, dass jeder wusste, eine Beziehung zu diesem Daniel ist tausendmal mehr wert als irgend so eine Facebook-Freundschaft. Eine Beziehung zu diesem Daniel ist tausendmal mehr wert als irgend so ein teurer Vertrag, wie uns die Fußballstars immer wieder vormachen. Heute schließen sie einen Vertrag und morgen lassen sie ihn sausen, weil ihnen mehr Geld geboten wird. Ist das eine Moral? Daniel war treu. Das ist ein unglaubliches Gut. Er galt als unbedingt vertrauenswürdig. Was macht Vertrauenswürdigkeit aus? Was macht Vertrauenswürdigkeit aus? Vertrauenswürdigkeit bekommen wir keinesfalls durch schnelle, spektakuläre, dramatische Aktionen. Vertrauenswürdigkeit ist die Frucht regelmäßigen Handelns, das einem integren und reifen Charakter entspringt. Das Erste, was wir an Daniel feststellen, ist, Daniel hält sich selbst. Daniel hält, was er sich selbst und anderen und auch Gott versprochen hat. Und zwar egal, was kommt. Daniel verstößt nicht gegen seine Prinzipien. Wir nennen dieses Verhalten mit dem Wort Integrität. Ich habe lang buchstabieren müssen, bis ich es herausbringe. Aber ich glaube, das ist gerade unser Fehler, dass wir so wenig wissen, was Integrität bedeutet. Gandhi sagt einmal, keiner kann in einem Lebensbereich recht handeln und im anderen böse. Das Leben ist ein unteilbares Ganzes. Vor ein paar Wochen habe ich eine ganz interessante Studie über die Statistik in unserer Kirche in die Hände bekommen. Ich weiß nicht, warum diese Studie nicht schon längst bekannt ist und auch wahrgenommen wird. Da wir reden ja so landläufig von großen Gemeinden, zum Beispiel, weil in diesen Gemeinden am Heiligabend oder am Erntedankfest es aus allen Nähten platzt. Das ist dann für uns ein Zeichen, jawohl, da ist was los. Diese Untersuchung hat das Verhältnis zwischen regelmäßigen Gottesdienstbesuchern und den Personen festgestellt, die zur Gemeinde dazugehören, also die im Kirchenbuch stehen. Und das Ergebnis ist, je mehr die Zahl der Gottesdienstbesucher der Zahl der Kirchenzugehörigen entspricht, also was weiß ich, damit wir verstehen, um was es geht. Ich habe eine Gemeinde, die hat im Kirchenbuch stehen, 100 Personen. 100 Personen gehören zu dieser Gemeinde, Erwachsene und Kinder. Und sie stellen einen regelmäßigen Gottesdienstbesuch, zum Beispiel von 90 Personen, fest. Und dann gibt es Gemeinden, die im Kirchenbuch stehen, 600 Leute. Die haben einen regelmäßigen Gottesdienstbesuch von 50. Natürlich, am Heiligen Abend ist die Bude voll, dass alles platzt, aber regelmäßige Gottesdienstbesuch sind vielleicht 50 oder 60 Leute. Und jetzt stellt diese Studie fest, je mehr die Zahl der Gottesdienstbesucher der Zahl der Kirchenzugehörigen entspricht, desto lebendiger ist die Gemeinde. Und je größer die Differenz ist zwischen regelmäßigem Gottesdienstbesuch und den Personen, die nominell zur Gemeinde gehören, desto stärker stirbt diese Gemeinde. Und die Folgerung ist, Gemeinden, für die die Treue zur Gemeinde ein Prinzip ist, das wirklich gilt, die haben Lebenspotenzial. Und Gemeinden sind rückläufig, wenn zu viel Zeit und Kraft auf den Weg geht, um Menschen zu begleiten, die auf 2 oder 5 Hochzeiten tanzen, Das ist doch das Problem von vielen Gemeinden heute in unserem Land, dass wir im Grunde genommen den Leuten noch helfen, ein Verhalten zu rechtfertigen und zu sagen, ja, wir sind ja alle Sünder, wo es zu allen Knopflöchern rausdrückt, dass es nicht dem Lebensstil Jesu entspricht. Das ist etwas, wo sich durch meine Tätigkeit als Pastor wie so ein roter Faden durchzieht. Im Schwarzwald haben die Leute gesagt, aber wir können nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, es ist manchmal so depressiv und dann müssen wir zu Hause bleiben, das ist halt bei uns so. Hier in München sagen die Leute, aber weißt du Pastor, das Wetter, das ist so toll und hier ist die Natur so toll. Du musst verstehen, dass wir ab und zu einfach keine Lust haben, in den Gottesdienst zu kommen. Ist das das, was wir in der Bibel lernen? Stimmen da die Dinge? Treue zur Gemeinde? Was ist das? Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Sondern entweder du wirst den einen hassen, den anderen lieben, oder du wirst dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Integrität, Treue zu deinen eigenen Lebensprinzipien. Das Problem ist ja, dass wir es nicht, im Kopf haben wir es ja alle, aber dass es zu unserem Handeln wird, das ist das Problem. Integrität, Treue zu den eigenen Lebensgrundsätzen ist das Erste, was wir bei Daniel entdecken. Ich möchte jedem die Frage stellen, als eine geistliche Aufgabe, bist du zu deinen Lebensgrundsätzen tatsächlich bereit, sie zu tun? Das Zweite, was wir an Daniel entdecken, ist Reife. Da wird ein neues Religionsgesetz verabschiedet, das von jedem die Anbetung des Königs fordert. Daniel verweigert sich und Daniel ist tatsächlich bereit, den Preis für seine Treue zu seinem Lebensprinzip zu bezahlen. Er steigt in den Feuerofen. Aber nur indem er diesen privaten Erfolg über sich selber, über seinen inneren Schweinehund erringt, erlebt er, wie Gott ihn unversehrt durchbringt. So viele Christen in unserem Land leiden darunter, weil der Glaube ihnen die Kraft nicht gibt. Ich wünsche so sehr, dass wir an den Punkt kommen, es zu begreifen, dass es daran liegt, dass wir oft nicht wagen, den Glauben, den wir im Kopf haben, dann tatsächlich umzusetzen, den Schritt in die Nacht zu tun. Erst dann werden wir erfahren, dass er auch hält. Reife fällt, nur so entsteht Reife. Nur so. Und Reife fällt nicht vom Himmel. Reife entsteht nicht durch spektakuläre Aktionen. Reife entsteht, wo du bereit bist, den Preis für das Halten deines Versprechens gegenüber Gott zu bezahlen. Nur wer sich selbst gegenüber treu ist und in den Feuerofen steigt, erfahrt die Wahrheit. Zum Beispiel, wenn es um Ehrlichkeit geht, ehrlich wert am längsten. Sonst redest du nur am grünen Tisch. Charakterstärke, und das meint Integrität und Reife, machen Daniel vertrauenswürdig, dass der König, so heißt es in Daniel 6, dachte, ihn übers ganze Königreich zu setzen. Für die Bibel ist es ein Naturgesetz. Vertrauen entsteht aus Vertrauenswürdigkeit. Dass die jungen Moabiterinnen Orpa und Ruth einer Ausländerin Vertrauenswürdigkeit entgegenbrachten, nicht zu ihren Familien zurückkehren, das erklärt sich nur eben durch die Vertrauenswürdigkeit, die sie offensichtlich bei ihrer Schwiegermutter erlebt haben. Wenn du ebenso tiefe, vertrauensvolle Beziehungen wünschst, möchte ich dich fragen, bist du vertrauenswürdig? Ich möchte jedem dieses Blatt mitgeben, ganz persönlich, für die nächste Woche und an einer stillen Stunde. Ein kleiner Vertrauenscheck-up. Was gilt für mich? Gegenseitiges Verstehen hat bei mir hohe Priorität. Ich halte Versprechen unbedingt ein. Ich bin ehrlich, offen und freundlich und so weiter. Geh das mal durch, setzt Setzt euch da mal ein. Unsere Frage ist, wie kann Vertrauen in unseren Beziehungen entstehen? Eine erste Antwort lautet, sei vertrauenswürdig. Aber die Geschichte von den drei Frauen zeigt noch eine zweite Weise, wie Vertrauen entstehen kann. Und diese Weise ist entscheidend, dass Vertrauen an Tiefe gewinnt. Riskiere Vertrauen. Wenn man diese Geschichte liest, ich weiß nicht, wem so aufgefallen ist, als Peter Martini vorher diese Geschichte gelesen hat, da kommt man irgendwann mal an den Punkt, dass man denkt, ja, warum hört diese Naomi nicht auf, ständig ihre Schwiegertöchter zu drängen, sie sollen sie doch verlassen. Sie sollen sich doch freuen, dass die mitgehen möchten. Aber sie gibt keine Ruhe. Immer wieder sagt sie, geh doch, kehr doch um. Und das Verrückteste ist, mit jedem Mal, wo sie sie wegschieben möchte, treten sie einen Schritt mehr auf sie zu. Und wir merken, wie die Beziehung immer intensiver wird. Das ist ein ganz interessantes Phänomen zum Thema Vertrauen. Meine Versetzung von der 6. auf die 7. Klasse, die verdanke ich einem Lehrer, der in mir was gesehen hat, ein Potenzial, das ich weder geahnt habe noch zeigen konnte. Er riskierte in mich ein bedingungsloses Vertrauen. Er hat eine 4 in zwei Fächern hingeschrieben, wo eigentlich nach den schriftlichen Zensuren keine 4 war. Was ich damals, ja, und dieses Vertrauen war für mich dann aber in der 7. Klasse ein ganz wichtiger Motivationsfaktor, um dann anzufangen, diszipliniert zu arbeiten. Diese Motivation ist zustande gekommen, weil da einer mir gezeigt hat, ich glaube an dich. Du bist nicht der Letzte, ich glaube an dich. Was ich in der Schulzeit oft als sehr langweilig empfunden habe, war Grammatik. Ich musste auch lernen, Grammatik ernst zu nehmen. Zum Beispiel, um zu verstehen, Vertrauen ist ja nicht nur ein Substantiv, nicht nur ein Hauptwort, sondern Vertrauen ist auch ein Verb, ein Tunwort. Substantive, Hauptwörter bezeichnen zum Beispiel Sachen. Und Verben, die Tunwörter, ein Tun. Das heißt, bei Vertrauen geht es nicht nur um eine Sache, sondern auch um ein Tun. Und Vertrauen wird zum Tun, wenn ich einem anderen so stark sein Potenzial bei ihm wecken kann, wenn ich so starkes Vertrauen in ihn riskieren kann, dass er tatsächlich hinterherkommt und dann beginnt zu vertrauen. Dass plötzlich ein anderer anfängt, in sich selber ein Potenzial zu sehen. Indem Naomi ihre Schwiegertöchter auffordert, ihr weiteres Leben zu wählen, zeigt sie, ich trau euch, ihr schafft das, keine Angst, ihr kommt ohne mich zurecht. Natürlich sagen sie dann immer wieder postwendend, wir wollen zu dir und zu deinem Volk gehören. Wir stellen oft fehlendes Grundvertrauen von Menschen fest, in Gott, in die Welt, in ihr Leben insgesamt. Das mag viele Ursachen haben. Einen Grund sehe ich darin, dass viele nie erleben konnten, dass wirklich jemand an sie glaubt, so wie Ruth und Orpa. Vertrauen ist ein Motivationsfaktor. Das lernen wir von Naomi. Aber auch noch eine zweite Sache. Gott hat jedem Menschen 3 ganz große Geburtsgeschenke gemacht. Gott hat jedem Menschen 3 große Geburtsgeschenke gemacht. Naomi, tu das Größte, was du in der Begleitung und Erziehung tun kannst. Sie hilft ihren Schwiegertöchtern, das erste große Geburtsgeschenk Gottes zu entdecken, nämlich die Freiheit und die Fähigkeit zu wählen und zu entscheiden. Hier berühren wir eines der tiefsten Geheimnisse des Menschseins. Gott hat uns als ein Gegenüber erschaffen, nicht als Marionetten. Wir folgen in unserem Leben nicht einem geheimen Ratschluss. Gott hat uns als Menschen erschaffen, mit der Fähigkeit, uns für gut oder böse, für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Wir sind nicht in unserem Leben Opfer eines mysteriösen göttlichen Ratschlusses. Das ist das Geheimnis, das an unserem Leben hängt. Und deswegen tut diese Naomi so penetrant diese beiden darauf hinweisen, entscheidet euch. Naomi hat das begriffen. Sie weiß, erst eine ganz freie Entscheidung hat wirklich Wert, ist Ausdruck von Vertrauen. Wenn du vertrauensvolle Beziehungen suchst, brauchst es mehr als vertrauenswürdig zu leben. Du musst aktiv Vertrauen in andere riskieren, mit dem Ziel, sie zu bewegen, dass sie vertrauen. Du kannst ein Experiment machen, dass du dir zwei Menschen vorstellst, wo es dir besonders schwer fällt. Ich habe eine kleine Anleitung auf dem Blatt gegeben, spricht für sich selber. Aber sagst du, wo es so, wenn ich Vertrauen riskiere, mache ich mich doch verletzlich. Wo soll ich die Kraft dazu herbekommen? Darum gibt es noch ein drittes Naturgesetz zum Thema Vertrauen. Gründe dein Vertrauen in Gott. Und auch das können wir von Naomi lernen. Naomis Alltag war geprägt von Gott und seiner Gegenwart. Wenn wir diese ersten Sätze in dem Ruth-Buch lesen, dann merken wir, Naomi sieht alles, was ihr widerfährt, in der Abhängigkeit von Gott. Gott hat bei ihr einen ganz ersten Platz. Die Bibel erzählt am Ende ihres ersten Buches von einem, der schon mit 17 Jahren ein unglaublicher Snob war. Arrogant bis zum Gehtnichtmehr, aus auf Macht und Ruhm, Macht besessen, so dass alle ihn hassen. Als Zuträger von Gerüchten wird er der Liebling seines Vaters. Ihr wisst, es handelt sich um den Josef. Die Brüder beschließen, den Josef umzubringen. Und durch einen günstigen Augenblick wird er dann als Sklave nach Ägypten verkauft. Doch wie es halt so ist, man begegnet sich im Leben immer zweimal. Jahre später, Josef hat inzwischen eine steile Karriere gemacht, sind seine Brüder in Ägypten, um aufgrund einer schwierigen Hungersnot dort Lebensmittel einzukaufen. Josef erkennt sie sofort, seine Brüder erkennen ihn nicht. Nachdem Josef sich vergewissert hat, dass sie sich tatsächlich auch verändert haben, dass sie auch nicht mehr die sind von damals, gibt er sich zu erkennen und versöhnt sich mit ihnen. Alles in Butter, weit gefehlt. Im 50. Kapitel lesen wir, als der Vater stirbt, ist plötzlich aller Friede zunichte. Die Brüder sind angsterfüllt, wird sich der Josef jetzt rächen? Hat er so lange stillgehalten, solange der alte Herr noch gelebt hat? Aber jetzt kommt der Tag der Abrechnung. Nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, schmieden sie einen Plan und kommen selber auf ihn zu. Doch Josef will von all dem nichts wissen. Und er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Was motiviert den Josef, zu seinen Brüdern zu sagen, fürchtet euch nicht, obwohl er merkt, dass sie wieder angefangen haben, zu lügen, zu betrügen, etwas ihm zu erzählen, was der Vater gesagt haben sollte und was gar nicht gestimmt hat. Josef sagt es im zweiten Teil dieses Satzes. Josef sagt, stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Gott aber gedachte es, gut zu machen. Josef hat erfahren, wie Gott in einem so eingebildeten und arroganten und egoistischen Menschen, wie er es war, Vertrauen investiert hat und ihm Gnade geschenkt hat. Wie kann er seinen Brüdern, die auch Menschen sind, wie er, dieses Vertrauen schuldig bleiben? Und von dieser Vergebungsbereitschaft Josefs führt doch eine direkte Linie hinüber über die verschiedenen Stationen der Volks- und Heilsgeschichte Israels bis zu dem Mann am Kreuz, der unschuldig verurteilt dort hing, den sicheren Tod vor Augen und er sagte und Gott bat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann versöhnt mit Gott und der Welt starb und sein Leben in Gottes Hände wusste. Jesus war gehalten von einem großartigen Gottvertrauen. Ein Gottvertrauen, das Gott jedem schenken möchte. Davon war Jesus überzeugt. Paulus hat es einmal so gesagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch irgendetwas anderes mich von Gottes Liebe scheiden kann. Und weil Jesus vom Glück dieses großen Vertrauens in Gott erfüllt war, konnte er Vertrauen zu anderen riskieren, selbst in die, die ihn verletzt haben. In der Passionsgeschichte ist eine Szene, die mich ganz tief berührt immer. Das ist die Szene, wo Jesus Abendmahl feiert und mit dem Judas das Brot in die gleiche Schüssel eintaucht. Jesus hält den Judas aus, obwohl klar ist, dass er ihn verraten hat. Wo Verrat in einer Gemeinschaft ist, das drückt so allen Knopflöchern raus. Das wird vielleicht nicht gesagt, aber wir spüren es. Und Jesus ist trotzdem mit ihm. Was ist das für ein Bild für das Abendmahl, das wir nachher miteinander feiern? Alle sind eingeladen. Als ich 1986 für mich die Entscheidung traf, Pastor zu werden, musste ich das natürlich auch meinen Eltern erzählen. Und das war mir wichtig, klar, und das war mir ganz arg wichtig. Aber ich hatte eine große Angst. Ich hatte die Vorstellung, dass sie vielleicht sagen, Friedemann, du kannst alles Mögliche werden, aber Pastor kannst du nicht werden. Erinnerst du dich, dass du mit 14 ein paar Mal Geld aus dem Geldbeutel der Mutter geklaut hast? Und meinst du, so kann man Pastor werden? Meine Eltern haben das nicht gesagt. Meine Eltern haben darauf vertraut, dass das, was damals besprochen worden ist, diese Vergebung und diese Reue, dass die ehrlich ist. Und warum haben meine Eltern so gehandelt? Weil sie ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben. Weil ihr Vertrauen in ihren Beziehungen in Gottes Vertrauen gründete. Könnt ihr euch vorstellen, wie erleichtert ich war, als das gar kein Thema war? John Wesley hat im Blick auf die Frage, wie vertrauensvolle Beziehungen entstehen, mit großem Scharfsinn drei Dinge erkannt. Erstens, es ist völlig normal, dass das gegenseitige Vertrauen in einer Gemeinde im Alltag auch leidet. Vielleicht spürst du, wie deine Bereitschaft, anderen zu vertrauen, im Lauf dieses Gemeindearbeitsjahres, das ja langsam jetzt zu Ende geht, auch gelitten hat, strapaziert wurde. Vielleicht wegen unserer Bauangelegenheit. Das ist ja wirklich auch ein großes Projekt, wo uns beansprucht. Oder wegen privater ganz anderer Dinge. Vieles kann da Ausschlag sein. Wesley sagt, das gehört zur Natur der Sache. Er sagt aber auch zweitens, Gottvertrauen ist der einzige Grund, auf dem die vertrauensvollen Beziehungen untereinander Festigkeit bekommen können. Und dann sagt er drittens, wenn du merkst, dass dein Vertrauen einen Knacks bekommen hat, muss das nicht so bleiben. Es gehört zum Adel von uns Menschen, dass wir wählen können, ob wir so bleiben oder ob wir uns verändern. Du kannst dein ramponiertes Vertrauen im Miteinander erneuern, indem du dein Vertrauen in Gott erneuerst, dass er dich selbst in schwierigen Zeiten, wo dich vielleicht andere enttäuscht haben oder du andere enttäuscht hast, er das gut macht. Und darum empfahl Wesley seinen Gemeindegliedern von Zeit zu Zeit, ihr Gottvertrauen zu erneuern. Er schrieb so ein kleines Gebet, das nennt sich Bundeserneuerungsgebet. Ich habe es euch abgedruckt und möchte nachher die Gelegenheit geben, dass wir es am Ende, wer möchte, gemeinsam sprechen. Vielleicht spürst du, dass es für dich an der Zeit wäre, dein Vertrauen in Gott zu erneuern, weil nur das die Grundlage geben kann, dass du anderen vertrauen kannst. In diesem Gottesdienst ist die Möglichkeit. Lasst uns das tun. Ich möchte mit uns beten. lebendiger und treuer Gott, ich möchte dir so herzlich danken, dass du uns so wunderbar erschaffen hast. Nicht als Marionetten, nicht als Steine, sondern die Möglichkeit zu entscheiden, gehört zu unserem Leben. Ich möchte dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, der uns gezeigt hat, wie das gut passieren kann. Herr, ich möchte für all die unter uns bitten, denen aus welchen Gründen auch immer momentan es schwer geht, schwerfällt, Vertrauen in irgendeiner Beziehung zu pflegen oder zu investieren. Möchte ich bitten, dass sie vielleicht für sich spüren, es könnte besser gelingen, wenn sie ihr Vertrauen in dir wurzeln lassen. Möchte ich bitten, dass sie diesen Schritt wagen und dir neu vertrauen. Herr, vielleicht sind manche unter uns, die merken, dass ihre Vertrauenswürdigkeit angeschlagen ist. Möchte ich bitten, dass sie nicht an diesem Punkt stehen bleiben, sondern dass sie einfach daran arbeiten, das zu tun, was ihnen ja in Wirklichkeit auch wichtig ist. So wie du dem Petrus eine neue Chance gegeben hast und gesagt hast, liebst du mich? Und er gesagt hat, ja, jawohl, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So ist es doch bei uns oft. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir tatsächlich zu vertrauen und so dann auch in unseren Beziehungen vertrauenswürdig zu handeln. Herr, schenk, dass wir, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir miteinander beten und singen, das als die Möglichkeit nehmen, unser Vertrauen in dir zu erneuern. Amen. Komm,